Die nutzlosen 5. 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John.
Hallo, hier sind 5 überaus nutzlose Fakten mit mir, dem Tom und mit John.
Hallo Tom.
Hallo John.
Oh, ich freue mich schon immer drauf. Es ist so, das hat so was Landsprächtiges, so, wo erwische ich dich?
Oh Gott, ist ja furchtbar. Wenn das so ist, dann lass uns bitte sofort damit aufhören.
Geht's? Mir? Ach ja, du, ganz gut. Ich bin noch ein bisschen verschlafen. Ich bin gestern Abend sehr spät ins Bett gekommen, weil das hat sogar was mit dem Podcast so ganz am Rande zu tun. Wir waren, Denise und ich waren gestern Abend bei Freunden und wir haben zum ersten Mal Scythe gespielt und ich habe meine erste Partie Scythe mit Wojciech dem Bären gespielt und gewonnen und ich bin ein bisschen selig.
Ja, und Samstag waren wir bei euch bis 3 Uhr morgens oder so.
Das ist richtig.
Es war also ein sehr verschlafenes Wochenende für dich.
Ja, das ist vollkommen richtig. Vor allen Dingen, ich komme ja schon in das Alter, wo man morgens nicht mehr lang schläft. So, von daher, ganz egal, wann ich ins Bett gehe, ich werde morgens relativ zeitig wach. Das ist so ein bisschen senile Bettflucht, die sich bei mir da anbahnt. Egal. Themawechsel.
Das war der erste nutzlose Fakt über dich. Wir haben gesagt, das hier ist unsere 25. Folge und in der 25. Folge wollen wir mal etwas anderes, mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar nutzloses Wissen verbreiten, ja, aber einfach mal nutzloses Wissen so über uns, weil manche Leute kennen uns ja, also nicht, dass es wichtig wäre, aber manche Leute kennen uns ja vielleicht gar nicht, aber ne, also es gibt bestimmt Leute, die hören irgendwie den Spezial-Sonderpodcast und kennen daher mich dann seit einigen Jahren oder es gibt Leute, die hören deine Musik oder deine Podcast-Projekte und kennen dich, aber wissen gar nicht, wer ich eigentlich bin und da haben wir gesagt, naja, wir könnten mal ein bisschen nutzloses Wissen austauschen und quasi so eine Vorstellungsrunde mal nachschieben.
Ganz genau, weil wir uns, also wir bekommen immer wieder auch so ganz nette Zuschriften von Hörerinnen und Hörern, die uns dann erzählen, wo sie uns überall hören und wohin sie uns überall mitnehmen und sowas. Und das hat ja auch schon irgendwie was ganz schön Privates. So, also meine Lieblingszuschrift war neulich von jemandem, die mir schrieb, sie hört uns immer beim Spülmaschine ausräumen.
Und so eine Spülmaschine ausräumen ist ja auch ein unfassbar intimer Moment.
Ja. Naja, also intim im weiteren Sinne. Aber naja, also man nimmt ja Menschen, deren Stimmen, also nein, anders. Wie formuliere ich das? Also ich finde ja, dass man zu Menschen, mit deren Stimmen man so viel Zeit verbringt, ich glaube, das ist die beste Formulierung, Menschen, mit deren Stimmen man so viel Zeit verbringt, da hat man ja schon irgendwie den Eindruck, die kennt man so ein bisschen oder naja, und dann dachten wir, vielleicht schieben wir einfach was wirklich Nutzloses nach und geben euch die Chance, uns auf eine sehr nutzlose Art und Weise ein bisschen besser kennenzulernen.
Ja, im Wesentlichen das. Einfach so Dinge, die man sonst wahrscheinlich im Normalfall nicht erzählen würde oder die wahrscheinlich rausgeschnitten werden würden, würde man sie erzählen, weil sie mit dem eigentlichen Fakt nichts zu tun haben. Aber ja.
Willst du etwa sagen, ich schneide Dinge aus dem Podcast raus?
Eigentlich immer, wenn ich einen guten Witz gemacht habe, ist er am Ende weg. Und wenn ich mich irgendwo verhaspel, lässt du es drin. Eigentlich ist es sehr, sehr zynisch, was du machst.
Das hier ist doch alles komplett ungeschnitten.
Ach ja, stimmt. Entschuldigung. Schneid das mir raus.
Ich wollte jetzt eigentlich so ganz gekünstelt irgendwie so einen unpassenden Übergang formulieren, aber mir ist nichts eingefallen.
Unpassender Übergang. Wir müssen zur vollen Transparenz einmal dazu sagen, dass wir diese Aufnahme ein zweites Mal machen, weil beim letzten Mal etwas schiefgelaufen ist. Ich bin etwas vom Pech verfolgt, was Podcast-Aufnahmen angeht dieses Jahr. Die Tonqualität meiner Tonspur war hundsmiserabel und unrettbar kaputt. Und entsprechend verzögert sich deswegen auch die Folge. Ihr hört sie jetzt nicht am 5. Dezember, der ist nämlich schon lange vorbei. Und wir holen das jetzt quasi nach.
Genau, also wir haben jetzt Montag, den 11. Dezember. Wir haben 21:45 grob. Und wir machen jetzt die Aufnahme. Ich werde die heute spätestens morgen schneiden und wir planen, die dann am 14. Dezember zu veröffentlichen, denn 1 und 4, Quersumme 5, ergibt ja Sinn. Und ja, ich denke, im Januar hört ihr uns dann wieder wie gewohnt zum 5.1. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik, deswegen, genau, wir können uns leider nicht mehr so richtig dolle überraschen mit dem, was wir uns jetzt gegenseitig erzählen, aber mal gucken.
Genau, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir ändern den Modus und der andere gibt quasi die Reihenfolge vor, in der wir diese fünf Dinge über uns erzählen. Und wir müssen da mal in unseren Erinnerungen kramen.
Ja, mit der Erinnerung ist bei mir ja eh schon so ein Problem, ne?
Also ja, das geht mir aber auch so. Erstmal musste ich überlegen, welche fünf Sachen habe ich eigentlich über mich erzählt?
Ja, ganz genau.
Und dann kam als nächstes, oh Gott, John hat ja auch was gesagt.
Bei mir ist es so, oh Gott, das habe ich dir erzählt. Na gut, dann machen wir das jetzt so, oder? Also
ja, wir versuchen es einfach mal.
Da du mit deinen Fakten, also du moderierst die Folge, deswegen fängst du mit einem Fakt an, was bedeutet, dass ich jetzt anfange damit, mich an einen deiner Fakten zu erinnern.
Im Prinzip hast du damit gerade Zugzwang erklärt, aber ja.
Zugzwang?
Ja, weil du bist ja jetzt durch das Moderationsverhältnis und so weiter gezwungen anzufangen.
Ist das dich dann ein Anfangszwang?
Das ist ein, ja, okay. Der erste Zugzwang.
Okay, Tom, ich erinnere mich daran, bist du eigentlich Linkshänder? Erzähl doch mal. Du schreibst so komisch.
Ich voll so hässlich. ja, ich bin Linkshänder, das hatten wir beim letzten Mal thematisiert und da war ich ganz erstaunt, dass dir das gar nicht klar war, dass ich Linkshänder bin, weil ich immer denke, naja, das sieht man ja sofort, aber vielleicht achte ich als Linkshänder einfach auch mehr auf andere Linkshänder, so Fellow Lefties.
Ich überlege gerade, ob ich dich jemals habe was schreiben sehen. Also das Einzige, wo ich dich bewusst gesehen habe, was mit den Händen machen, also ist Gitarre spielen. Und da spielst du eine normale Rechtshänder-Gitarre.
Das stimmt, ja.
Und deswegen, ja, ich habe dir ein, zwei Mal beim Malen zugeguckt. Vielleicht hätte es mir da auffallen können. Aber da bin ich dann zu sehr wie Kind vom Weihnachtsbaum und achte nicht auf so Details.
Also erstmal finde ich das sehr großzügig, dass du das, was ich mit der Gitarre mache, Spielen nennst.
Naja, das gut, Spielen hat ja erstmal mit der Qualität nichts zu tun, ne? Also
okay, gut, akzeptiert.
Entschuldigung.
ist ja vollkommen richtig. Ich habe irgendwann mal so ein Tutorial gesehen, wo jemand sagte so, wenn man ein Instrument lernt, soll man so früh wie möglich anfangen, sich selbst als Musiker zu begreifen und auch von sich als Musiker zu sprechen. Und ich als jemand, der eine Menge Leute kennt, die alle sehr viel besser Gitarre spielen als ich, denke immer jedes Mal, wenn ich eine Sache nicht bin, dann ist es Musiker.
Also naja, das ist halt einfach, die sind einfach nur sehr viel bessere Musiker als du. Also ja. Am Ende des Tages, es kommt Musik raus, es ist keine gute, aber sie kommt raus, von daher ist es schon in Ordnung, finde ich.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch schlechte Musik, ne?
So.
Wir haben alle schon mal im Deutschlandradio gehört, wir wissen das. Ich bin Linkshänder und warum das vielen Leuten nicht sofort auffällt, ist tatsächlich, weil ich die meisten Dinge wie ein Rechtshänder mache. Das heißt, ich tausche nicht Gabel und Messer, meine Computermaus ist auch auf der rechten Seite, ich spiele Gitarre wie ein Rechtshänder und ich habe sogar Hockey wie ein Rechtshänder gespielt, weißt du, wenn du so ein Spielgerät, ein Instrument, irgendwas, was man mit zwei Händen halten muss, in die Hände nimmst,
ja.
Dann kennst du das bestimmt auch. Es gibt einfach eine Reihenfolge, also welche Hand geht wohin, die sich richtig und die sich natürlich anfühlt. Und das andere fühlt sich falsch rum an. Und das geht bei mir beim Hockeyschläger so, da geht bei mir die linke Hand nach oben, weil das die, obwohl die meisten Leute da andersrum spielen und bei der Gitarre fühlt sich das für mich auch vollkommen natürlich an, dass der Hals nach links zeigt, also dass ich das Griffbrett mit der linken Hand bediene und die Saiten mit der rechten Hand und so weiter und so weiter.
Mhm.
Und auch Besteck habe ich nie andersrum gelernt, dass man irgendwie, bei mir ist die Gabel halt links und das Messer wird rechts gehalten, ich kenne aber Linkshänder, die tauschen das und das habe ich alles nicht gemacht. Das Einzige, was ich wirklich 100% wie ein Linkshänder mache, ist Schreiben oder eben sowas wie Dinge anmalen, Pinsel halten.
Ich finde es spannend, dass in der deutschen Sprache links so eine negative Besetzung hat, weißt du? Also wenn man zum Beispiel sagt, dass etwas mit links machen oder er schafft das mit links oder so, dann bedeutet das ja eigentlich so sprachgebrauchsmäßig, dass das eine Sache ist, die so einfach ist, dass sie selbst mit links zu machen ist.
Ja.
Und dieses links als negativ besetzt sein, das kommt halt total oft vor. Also jemanden links liegen lassen zum Beispiel oder linkisch sein oder so. Und ich finde es total spannend, wie sich das irgendwie durchgesetzt hat und wie rechts, also wie es dir eigentlich vollkommen egal ist, ob jemand mit rechts oder links schreibt, aber wie mit rechts schreiben immer noch als normal betrachtet wird. Finde ich irgendwie ganz spannend. Aber ich glaube, das sind auch einfach wahnwitzig mehr Menschen, oder? Prozentual.
Ja, ich glaube, nur 10% sind Linkshänder. Und über die Jahrhunderte war es ja auch üblich, dass Linkshänder oft umerzogen wurden.
Ja.
Alles so zu machen wie Rechtshänder oder auch schreiben mit der rechten Hand. Und ich erinnere mich noch dran, Freunde meiner Großeltern, und das ist jetzt die direkte Kriegsgeneration. Also
natürlich, wir reden über uns, aber Tom kommt auf den Krieg.
Nein, ich meine nur, um das zeitlich einzuordnen.
Ja, weil
mein Großvater väterlicherseits ist halt 1999 schon im hohen Alter von fast 90 Jahren gestorben. Das war halt wirklich noch die Generation, mein Großvater hat auch noch im Krieg gekämpft. So viele Leute, die jetzt heute ihre Großeltern haben, das ist halt schon eine Nachkriegsgeneration. Aber die Freunde meiner Großeltern waren noch so, wenn man die begrüßt hat und man hat musste man den Onkels und den Tanten ja die Hand geben. Mhm. Und wenn ich denen dann ganz instinktiv die linke Hand hingehalten habe, das habe ich nämlich als Kind gemacht zur Begrüßung, dann hieß es immer, habe ich immer so einen Schlag auf die Hand bekommen, gib mir das brave Händchen.
Oh wow. Oh wow, das brav, ja.
Na, und da kommt das auch so ein bisschen her, dass die linke Hand halt, ne, die rechte Hand ist halt die richtige Hand, das ist die brave Hand, und die linke Hand ist es halt nicht. Und Herrgott, da war ich 5. Das ist über 30 Jahre her und die Leute, die das von mir verlangt haben, sind wahrscheinlich mittlerweile alle längst tot. Von daher, das ist halt so ein Teil der Vergangenheit. Und heute käme jetzt niemand mehr auf die Idee, Linkshänder umzuerziehen, weil man auch nachgewiesen hat, dass die Leute durchaus in ihrer Entwicklung stört, beeinträchtigt, also nicht tragisch, aber halt, dass das Auswirkungen hat. Allein schon, was zum Beispiel die Handschrift angeht, weil mit rechts wirst du niemals so gut schreiben wie mit links als Linkshänder.
Ja. Ich glaube auch, also ganz ehrlich, stelle ich mir auch vor, dass das psychisch was ausmacht, weil wenn du irgendwie dann in der Grundschule schreiben lernst und alle um dich rum oder 90% aller Schülerinnen und Schüler machen das irgendwie selbstverständlich und dir wird immer gesagt, du machst das falsch, du musst das anders machen und dann klappt es nicht so bei dir, weil logischerweise, wenn du Linkshänder bist, die rechte Hand, also das hat irgendwas, glaube ich, mit den Nervenlängen oder so zu tun, aber das ist ganz gefährliches Halbwissen. Egal, schneide ich vielleicht raus, mal gucken, aber wenn dir dann irgendwie immer symbolisiert wird, so bei dir ist das nicht richtig und du musst das extra lernen, das macht ja auch was mit dir.
Ja, das kommt noch hinzu. Ne?
Also, du wirst halt so ein Ned Flanders-Typ.
Jetzt wissen wir, was bei ihm schiefgelaufen ist. Es fällt immer schon so ein bisschen auf, wenn man Linkshänder ist, weil man halt Dinge anders macht oder auch anders angeht. Und es gibt ja auch, und da weiß ich jetzt auch nicht, ob das so hundertprozentig stimmt, aber man sagt ja immer, weil das, was ich jetzt sage, stimmt hundertprozentig, nämlich dass bei einem Linkshänder die rechte Gehirnhälfte aktiver ist und andersrum. Ne, das kann man ja nachweisen. Und dann gibt es ja so gewisse Bereiche, wie zum Beispiel Kreativität oder pragmatisches Problemlösen, so Denkmuster, die halt eher einer der beiden Gehirnhälften zugewiesen werden, weil da das Zentrum dafür ist.
Okay.
Weswegen man dann immer sagt, dass Linkshänder halt Probleme anders angehen und lösen als Rechtshänder und dass vor allem Linkshänder oft sehr kreative Menschen sein sollen.
Okay, na gut.
Wobei ich glaube, es gibt bestimmt auch kreative Rechtshänder. So.
Meinst du?
Ja, ich glaube, ohne uns würdet ihr mittlerweile schon irgendwie den Weg aus den Höhlen rausgefunden haben.
Sehr nett, dankeschön. Okay, nächster Punkt.
Nächster Punkt. Ich erinnere mich, dass du so snobistisch bist, dass du nur Profifotografen für deine Urlaubsfotos anhörst.
Ja, das ist inhaltlich irgendwie an der Wahrheit dran, aber sachlich natürlich grob falsch. Aber ich habe ja gerade gelernt, dass Linkshänder die kreativeren sind. Das heißt, es ist eine sehr kreative, du hast eine sehr kreative Art, dich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen an der Stelle.
Ich hab eine alternative Wahrheit.
Es ist richtig. Es begab sich einmal, dass ich mit einer, also ich hatte im letzten Mal dir die Frage gestellt, ob du weißt, wer David Bailey ist. Und David Bailey ist einer der bekanntesten britischen Popkulturfotografen, Porträtfotografen seit den 60er Jahren. Also einer der großen Porträtisten der Swinging 60s. Der hat die Beatles fotografiert und die Rolling Stones und Bob Dylan und am Ende irgendwann auch die Queen und. Also ein wahnsinnig, wahnsinnig bekannter Fotograf. Und ich war 2005, 2004 muss das gewesen sein, mit meiner damaligen Freundin im England-Urlaub und wir reisten so ein bisschen im Norden rum und besuchten York. Und York ist eine zauberhafte, alte englische Stadt und wir gingen spazieren durch die Innenstadt, die weitestgehend, zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, autofrei war, ganz enge Gässchen und so, sieht sehr nach Shakespeare-England aus und wir gehen da so durch und meine damalige Freundin sagt zu mir, Mensch, wir haben überhaupt kein Foto von uns aus diesem Urlaub. Das war noch lange vor Handy, also Smartphones und Selfie-Kameras und sowas. Und wir baten einen älteren Herrn, der mit seiner Frau spazieren ging, ob er wohl ein Foto von uns machen könnte. Und er machte das so höflich, wie das englische Menschen manchmal tun, gerade ältere englische Herren. Und machte das Foto von uns, drückte mir die Kamera wieder in die Hand und im Weggehen drehte er sich nochmal um und sagt zu mir, do you know David Bailey? Und ich so, nö. Und er, well, you just met him. Und seine Frau haute ihm so ein bisschen so liebevoll auf die Finger und sagte, David, don't do it with the tourists. Und wir haben uns überhaupt nichts dabei gedacht. Wir haben das einfach irgendwie für so eine witzige, süße Szene gehalten. Und so ein halbes Jahr später gehe ich in Mainz durch eine Buchhandlung. Das wurde also einfach eine dieser Anekdoten aus dem Urlaub. So, have you met, do you know who David Bailey is? You just met him. Und ich gehe in Mainz durch eine Buchhandlung und bleibe bei den Bildbänden stehen und sehe ein Bildband, auf dem groß der Name David Bailey prangt. Und ich ziehe ihn raus und gucke auf den Schutzumschlag. Manchmal ist ja im Schutzumschlag hinten so ein Foto des Autors abgebildet. Und in der Tat war da ein Foto des Autors und mit ein bisschen Fantasie war das tatsächlich eine sehr, sehr junge Version des Mannes, der uns in York fotografiert hat. Und dann bin ich ins Internet, das gab's damals schon, und hab nach David Bailey gegoogelt und fand ein Foto des älteren David Bailey und fand heraus, dass der zu der Zeit tatsächlich in York lebte. Und so gibt es ein wirklich gar nicht besonders gutes Foto von mir und meiner Ex-Freundin, fotografiert von einem der wahrscheinlich renommiertesten Fotografen des 20. Jahrhunderts.
Es ist schon, wie sage ich das, ist schon besonders, den zu treffen. Ich sag mal, jetzt als Fotograf ist er es vielleicht auch einfach gewohnt, dass die Leute eher seine Motive und weniger ihn kennen.
Das ist durchaus möglich, ja. Aber ich, da witzigerweise, nachdem ich das beim letzten Mal erzählt hatte, ist mir die Geschichte noch so ein bisschen im Kopf rumgespukt. Und es gibt ja Menschen, die sehr, sehr gerne Prominente treffen und die es darauf anlegen, Prominente zu treffen. Und ich will das überhaupt nicht verurteilen. Aber manchmal denke ich mir, also gerade jetzt nicht so Pop-Sternchen oder sowas, sondern wirklich Menschen, die qua Alter zum Beispiel schon sehr, sehr viel erlebt haben und prominent sind. Also mein Go-To-Beispiel wäre da Bob Dylan. Ich würde eigentlich unglaublich gerne mal Bob Dylan treffen, weil ich mich gerne mit dem über Musik unterhalten würde, über Kultur unterhalten würde. Gleichzeitig weiß ich aber, wie Bob Dylan sein kann und wie ungern der erkannt wird und wie grob der dann auch sein kann, wenn er erkannt oder angesprochen wird. Und ich habe immer gesagt, ich würde den gerne mal treffen, ohne zu wissen, wer das ist, weil ich nicht an der Prominenz interessiert bin, sondern tatsächlich primär an dem, was der zu erzählen hat. Mhm. Und in gewisser Weise musste ich schmunzeln, weil diese David Bailey-Geschichte ja genau das ist, abgesehen davon, dass wir nicht gesprochen haben, sondern ich bin ja nicht zu ihm und habe gesagt, oh mein Gott, David Bailey, führen Sie bitte ein Foto von, das wäre so toll. Sondern ich wusste einfach nicht, wer das ist. Und deswegen war das irgendwie eine sehr, sehr ungezwungene, sehr, sehr kurze, also 30-sekündige, charmante Begegnung.
Ich sag jetzt mal, als auch da wieder, als Fotograf bist du es wahrscheinlich nicht gewohnt, erkannt zu werden. Mhm. Von daher, ne, wird das schon so Tradition haben, dass er ständig irgendwie Touristen fotografiert und eigentlich Profifotograf ist. Ich glaube, wenn du wirklich bekannt bist und also wirklich prominent bist, so täglich im Fernsehen und wirst ständig erkannt, und dann hast du wirklich einfach so eine so eine genuin menschliche Begegnung, wo jemand dich anspricht und, weiß ich nicht, du fährst im Zug und man unterhält sich und kommt ins Gespräch und es ist einfach ein Gespräch, wie es zwei Fremde miteinander führen und der andere weiß nicht, wer du bist.
Ja.
Ich glaube, das ist für Prominente dann auch einfach mal erfrischend angenehm anders.
Ich glaube, du musst einfach nicht performen an der Stelle.
Genau, ein Günther Jauch kann dann einfach mal er selbst sein, weil der andere weiß ja nicht, wie der Günther Jauch aus dem Fernsehen ist.
Ja, genau. So. Genau. Weil wenn du in dem Moment, wo du jemanden Prominenten triffst und identifizierst als solchen, geht ja auch eine gewisse Rollenerwartung einher damit.
Ja.
Also du erwartest dann, dass der Prominente genauso ist, wie du ihn dir wünschst, wie du ihn aus dem Fernsehen kennst. Genauso witzig, schlagfertig, bladibla. Ich habe mal Bastian Pastewka getroffen auf einer Veranstaltung vor ein paar Jahren und habe mit dem kurz gesprochen und ich habe ihn gefragt, was so das Unangenehmste ist, was ihm Leute sagen, wenn sie ihn treffen. Und er hat gesagt, das Unangenehmste mit großem Abstand ist, dass Leute zu ihm kommen und sagen, ey Pastewka, sag mal was Witziges. Weil die erwarten, dass ich irgendwie ganz spontan einfach immer witzig bin.
Los Äffchen, tanz für mich.
Ja, genau, ganz genau, ja. Ganz genau, ja. Ganz genau. Und dann hat er aber auch erzählt, das ist eine ganz schöne Geschichte, hat nichts damit zu tun, aber er hat auch erzählt, dass er sich dafür extra einen richtig dummen Witz zurechtgelegt hat, den er dann immer erzählt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir den wohl erzählen würde und er hat gesagt, er sagt dann eigentlich immer, weiß nicht, ob er das jetzt noch macht, aber das ist auch schon lange her, dass wir uns getroffen haben, er sagt dann immer, geht eine 0 durch die Wüste und trifft eine 8, sagt die 0 zur 8, was bei der Hitze trägst du einen Gürtel? Der ist so doof.
Ja, das ist wirklich doof. Ja.
Ja.
Ja, das ist aber sehr gut. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt das sage, was ich jetzt sage, das klingt komisch, aber ist egal, ist ja hier im Podcast. Ich möchte jetzt an der Stelle einmal klarstellen, dass ich weder glaube, in irgendeiner Form bekannt oder berühmt zu sein, aber ich bin tatsächlich auch mal erkannt worden, wegen des Podcastens. Und zwar an der Stimme. Und ich war zu dem Zeitpunkt auf einer Brettspielveranstaltung in Bremen, also quasi wo ich wohne, und habe da ein Spiel präsentiert, das ich kenne. Und ich sage jetzt mal, die Brettspiel-Tabletop-Rollenspielszene in Bremen ist jetzt nicht riesig und man kennt sich irgendwie untereinander. Und da dann jetzt erkannt zu werden, ist überhaupt nichts Besonderes. Und ich stand da und habe dann ein Spiel erklärt und dann kam ein Pärchen an und haben sich das angeguckt und habe gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr es auch spielen. Ich kann euch das gerne erklären. Und dann guckte der Mann von dem Pärchen mich so an und sagte so, Tom? Ja? Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier treffe. Und ich so, naja, das ist der Tabletop-Raum auf den Bremer Brettspieltagen. Natürlich trifft man mich hier. Ja, ich höre deinen Podcast. Und da dachte ich, der meint meinen Brettspiel- und Tabletop-Podcast, den ich jahrelang gemacht habe. Und ich so, ja, schön. Ich war halt total in diesem Brettspielmodus. Und dann war das ein Hörer vom Spezialgeladenen Sonderpodcast. Und der war total begeistert und fasziniert, dass er mich trifft. Und ich konnte damit gar nicht umgehen, weil ich finde mich treffen jetzt nicht so besonders.
Nee.
Das wär aber
total schön, wenn du dich treffen total besonders finden würdest.
Ich hab gestern Abend noch meine linke Hand selbst mit einer Tür getroffen. Das hat mich noch viel mehr schockiert, als ich mir die Finger geklemmt habe. Aber
zum Glück nicht die brave Hand, Tom.
Zum Glück nicht die brave Hand. Nee, aber von daher, es ist... Aber ich hatte da auch ein bisschen so das Gefühl, jetzt muss ich mich benehmen. Nee, aber so jetzt muss ich sein wie im Podcast so. Deswegen, Ich kann mir das vorstellen, und ich glaube, als prominenter, also als richtig prominenter Mensch, bist du ständig in so einem Modus, dass du denkst, du musst dich jetzt in der Öffentlichkeit noch mehr benehmen als sonst, weil sonst heißt es nicht, was für ein unhöflicher Mensch, sondern der XY, der ist unfassbar arrogant.
Ja, vor allen Dingen, weil ja, also wenn Menschen einen Prominenten treffen, ist das ja für die in der Regel was Außergewöhnliches. Und das ist in ganz vielen Fällen ja auch so eine einmal im Leben Geschichte. Und man neigt ja dann, und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, man neigt ja dann auch dazu, aus dieser einen Begegnung abzuleiten.
So ist er immer.
So ist er immer, genau. Ich habe mal Sean Connery getroffen und der war wirklich unangenehm zu mir. Und ich habe ganz lange, also Schwierigkeiten gehabt, Sean Connery Filme zu gucken, weil das, ich habe das nicht übereinander gerechnet, ich dachte, das ist halt ein sehr unangenehmer Mensch. Aber ich glaube, das war der sogar wirklich, nach allem, was man so weiß, aber
ja, ich würde sagen, Sean Connery ist da jetzt vielleicht nicht gerade der beste Präzedenzfall.
Nee, das stimmt, aber die Tatsache, dass auch, also dass mir das schon auch passiert ist, dass unsere Begegnung 15 Sekunden lang war und für ganz, ganz lange Zeit waren die 15 Sekunden für mich der definierende Moment, wie der Mensch ist. Und das ist halt hochgradig unfair. Mhm. So. Aber ja.
Ich kann übrigens sagen, ich habe einmal Wigald Boning getroffen vor etlichen Jahren und die Begegnung war auch nicht sehr lang. Und ich kann nur sagen, aus diesen 15 Sekunden abgeleitet, ein hervorragendes menschliches Wesen, ein sehr netter Typ und ganz toller Kerl.
Ich habe gar nicht so viele Prominente getroffen in meinem Leben, muss ich sagen. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber die meisten, würde ich auch sagen, waren einfach nett und einfach unkompliziert. Und von daher, ich habe mal John Cleese getroffen. Das war total witzig. Und also meine zwei größten Prominenten, glaube ich, meine drei größten, sind alle Briten. Ich habe mal John Cleese getroffen. Ich habe mal Stephen Fry getroffen in Mainz, als er gerade eine Doku über Gutenberg gedreht hat. Und ich habe mal der Queen die Hand geschüttelt.
Der Queen?
Der Queen, also der kürzlich verstorbenen Queen Elizabeth II., ja.
Jetzt kenne ich dich seit etlichen Jahren und nicht, dass mir Royals in irgendeiner Form wichtig wären, aber warum weiß ich denn bis heute nicht, dass du mal die Queen getroffen hast?
Du hast mich nie danach gefragt.
Aber das, also ich sag mal, die Queen-Treffen ist ja schon etwas Außergewöhnliches. Ich sag mal, gut, okay, Stephen Fry, ich würde lieber 5 Minuten mit Stephen Fry als eine Stunde mit der Queen reden, aber den zu treffen, das stelle ich mir ein bisschen alltäglicher vor als die Queen.
Ja.
In welchem Kontext hast du die Queen getroffen? Wart ihr beim gleichen Bäcker einkaufen, oder?
Du, ich war in London und ich hatte kein Hotel und da war dieses große Haus und ich dachte, die haben bestimmt Platz. Nein.
Verstehe.
Nein, ich war dann erzähle ich das einfach als Fakt über mich, den du noch nicht kennst heute.
Du kannst nicht deine ganzen Fakten einfach nur, Fakt über mich, ich habe mal prominenten XY getroffen, also.
Naja, also nicht nur im Vorbeigehen, ne? Wir haben uns die Hand geschüttelt. Also.
Na, immerhin. Als sie dich zum Ritter geschlagen hat, weil dann wäre es eine Geschichte über dich.
Das ist richtig. Nein, also ich war vor vielen Jahren, das muss, 1999 gewesen sein, ungefähr. Ich hatte eine ganz über lange Jahre eine Gastfamilie in England, wo ich im Sommer immer war, in Lancaster. Und eines schönen Jahres, ich weiß nicht mehr, vielleicht auch 98, vielleicht, keine Ahnung, begab es sich, dass Lancaster ein Jubiläum hatte, so und so viele Jahre Stadtrechte. Und Lancaster ist so eine alte royale Bastion im Nordwesten von England. Es liegt so im Dreieck zwischen Manchester, Liverpool, Lancaster. Und da kam dann eben zum Stadtjubiläum die Queen und Prinz Philip. Und es gab eine Straßenparade und die wanderten so die Straßenparade ab. Und meine Gastfamilie, also natürlich ist es für Briten, kannst du erzählen, was du willst, das ist schon was Besonderes, wenn die Royals kommen. So, ganz egal, meine Gastfamilie waren keine Royalisten oder sowas, überhaupt nicht, aber trotzdem, mein Gott. So, und dann haben die sich mit mir und meinem Gastbruder und meiner Gastschwester, wir waren beide so 12, 13, 14, sowas rum, 15 maximal, haben wir uns dann morgens um 7 an die Straße gestellt, an so ein Absperrgitter mit Picknickkorb und haben gewartet. Und irgendwann mittags, da gab es dann irgendwie Musik und alles Mögliche und irgendwann mittags lief dann eben auf der gegenüberliegenden Seite Prinz Philip und auf unserer Seite die Queen, liefen diese Straße ab und Leute streckten eben ihre Hand raus und hin und wieder wurde eine Hand geschüttelt und ich streckte eben meine Hand auch aus und meine Hand wurde geschüttelt und so habe ich einen festen Abdruck, wäre komisch, einen festen Händedruck von der Queen mal erlebt.
Hm. Ja. Okay, gut. Oh Gott, wie sage ich das jetzt? So erzählt klingt es gar nicht mehr so besonders, weil du warst einfach so eine gesichtslose
Total.
Person in der Menge für sie. Es war jetzt nicht irgendwie ein Empfang oder so.
Also nein, um Gottes Willen.
Ihr hattet nicht irgendwie Augenkontakt oder so.
Wir haben uns ganz tief in die Augen geschaut.
Und sie dachte so, oh dear, I would rather watch the telly.
Oh, a German, I know these people.
Ja.
Ja, okay.
Aus ihrer Zeit als Krankenwagenfahrerin oder?
Ich glaube eher aus der Familiengeschichte, aber egal. aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, immer wenn ich wirklich prominente Personen getroffen habe, dann waren die eigentlich ziemlich nett und ziemlich normal und gleichzeitig die nicht besonders häufigen Momente, wo ich außerhalb des Musikkontextes mal erkannt worden bin, war das für mich eigentlich immer eine Mischung aus ein bisschen komisch und aber irgendwie auch cool. Das klingt so ein bisschen selbstverliebt, aber irgendwie ist es ja auch ein Kompliment, weißt du?
Ja, klar.
Und solange das nicht so ist, dass man so, keine Ahnung, Paul McCartney-mäßig nicht mehr das Apartment verlassen kann, ohne dass sich sofort der ganze Times Square um einen versammelt, ist es ja auch irgendwie total nett. Also
ich glaube halt, neben dem Haufen Geld hat das auch noch einen anderen Grund, dass halt Prominente gerne in so gated Communities leben.
Oh, absolut. Absolut.
Du musst ja irgendwie auch so ein bisschen deine Rückzugsmöglichkeit haben, um halt nicht ständig im Mittelpunkt zu stehen.
Aber es gibt die schöne Geschichte, dass ich mal beim Saturn in Hamburg war und da war gerade ein Album von mir erschienen und ich immer wenn was von mir, also wenn ich irgendwo in der Stadt bin, in der ich nicht so oft bin oder auch wenn ich in Hamburg mal irgendwo bin, in einem Plattenladen oder so, gucke ich, ob da eine Platte von mir steht. Einfach, weil ich das irgendwie geil finde. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen selbstverliebt.
Nee, ich kann das total nachvollziehen.
Und ich ging also, der Saturn in Hamburg hat eine vergleichsweise große Plattenauswahl und ich ging da so durch und sah eine junge Frau vor dem Buchstaben A stehen und durchblättern und die zog, während ich 2 Meter davon entfernt stand, mein Album raus und guckte das so an. Und auf dem Cover war kein Foto von mir, aber auf der Rückseite war ein Foto von mir. Und dann habe ich mich einfach so eine Minute ganz unauffällig neben ihr platziert und habe so getan, als würde ich bei B was suchen. Und habe immer mal so rüber geguckt. Und irgendwann merkte die, dass ich die ganze Zeit rüber gucke und dachte, wohl, ich will mit ihr flirten oder so. Und dann hat sie mich angeguckt und guckte wieder auf die Platte und guckte mich wieder an, guckte wieder auf die Platte. Und ich habe dann so ein bisschen so genickt und so ein bisschen, Und dann hat sie die Platte wieder reingestellt und ist gegangen.
Und in der Geschichte bist du jetzt immer der Typ, der neben seinen Platten steht und den Leuten zulächelt.
Ja, ich hab's geliebt.
Wow. Okay.
Ja. Aber es ist auch eine der Geschichten, die, wenn man sie 10 Jahre später erzählt oder so, wie keine Ahnung, wie lange es her ist, für 8 Jahre später erzählt, dann deutlich witziger sind als in dem Moment, wo man sie erlebt.
Ja, ja.
okay. Tom, ich erinnere mich, dass du mal gesagt hast, dass du beim letzten Mal erzählt hast, dass du hauptberuflich gar kein Podcaster bist. Obwohl das gerade im Winter zur Adventszeit beim SSP Weihnachtskalender oder Adventskalender so den Eindruck erwecken könnte und dass dein eigentlicher Hauptberuf, nämlich Lehrer, gar nicht dein erstgelernter Beruf war.
Das stimmt, ja. Da erinnerst du dich richtig und da erinnerst du dich gut. Ich habe vor meinem Lehramtsstudium, und das ist wirklich absolut nutzlos, deswegen passt es super in diese Kategorie rein, einen Beruf gelernt. Und zwar, weil meine Eltern das gern wollten. Also vor allem mein Vater, der immer gesagt hat, ja, du weißt ja nicht, ob das mit dem Studium was wird und ob das mit dem Studium klappt. Vielleicht ist das ja auch nichts für dich oder da kommt irgendwas dazwischen. Es soll ja Leute geben, die ihr Studium nicht beenden, habe ich gehört. Und ich glaube, mein Vater ist auch immer so ein bisschen mit der Perspektive von jemandem rangegangen, der halt die Studentenbewegung in den 70ern, 60ern, 70ern mitbekommen hat und einfach ein anderes Bild von Student hat.
Ja.
Und dann haben meine Eltern mich überzeugt, dass ich einen Beruf lerne. Und ursprünglich war mein Plan, mal zur Polizei zu gehen. Das hatte sich dann aber erledigt und dann musste irgendwas anderes her und ich habe den Beruf des Fachinformatikers für Anwendungsentwicklung gelernt. Und
was kannst du mir erzählen, was Anwendungsentwicklungen sind?
Ja, also im Prinzip könnte man auch sagen Softwareentwickler.
Okay.
Weil eine Anwendung ist halt.
Okay, ja, ein Programm, natürlich, dumme Frage.
Mhm. Ne, was heutzutage auch gerne verkürzt immer als App beschrieben wird.
Dumme Frage, ja. Mhm.
Und es gibt halt unterschiedliche Fachrichtungen beim Informatiker. Es gibt halt auch den Systemintegrator, das ist dann halt der, der die Netzwerke aufbaut und eher so die, ich sage jetzt mal, die Hardware-Seite des Berufs. Und früher, zu meiner Zeit, als ich das gelernt habe, gab es auch noch den Kaufmann. Das war halt der mehr so den Wirtschaftsbezug hatte in Sachen im IT-Gebiet.
Ja.
Und ich hatte halt in der Schule einen Leistungskurs Informatik und da habe angefangen, mich dafür zu interessieren. Da dachte ich auch, Programmieren macht ja Spaß. Und habe dann in einer kleinen Softwarefirma eine Ausbildung gemacht, 3 Jahre, hochspezialisiert. Also ein Produkt, das irgendwie deutschlandweit nur 5 Firmen zu der Zeit überhaupt verkauft haben. Indem, dass du dann weiterentwickelst, damit bist du in der Ausbildung so hoch spezialisiert, dass du eigentlich, wenn du in dem Feld bleiben willst und nicht was komplett Neues lernen willst, bei einer von diesen 5 Firmen arbeiten musst. Und das war eine dumme Entscheidung. Also, dass du halt dich so hoch spezialisierst, so früh in der Ausbildung. Und es war auch nicht die beste Firma. Also,
ja, gut.
Ein Freund von mir sagt immer, ich soll diese ganzen Geschichten und aus der Zeit mal aufschreiben und da Drehbücher draus machen und dann wäre das so eine Mischung aus die 4. Staffel Blackadder und Stromberg. So, du hast halt einen hochgradig zynischen und total frustrierten Hauptcharakter, das wäre in dem Fall dann ich.
Die Rolle kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
In einer Umgebung voll von arroganten Idioten.
Und es wäre wirklich, du wärst zynisch und frustriert.
und also in der Firma war es halt echt so, dass man, also ich habe im Studium gelernt, wie man arbeitet. So wie man lernt, wie man arbeitet, wie man sich wirklich anstrengen muss und so weiter. Und in der Firma habe ich eigentlich 3 Jahre lang nur Arbeitsvermeidungsstrategien gelernt. Weil wenn du dann mal eine Aufgabe hattest, also ich zumindest, wenn ich mal eine Aufgabe hatte, die was mit meinem Job Programmieren zu tun hat, dann wurde mir die immer weggenommen. Und dann hat man gesagt, ja, aber wenn Sie das machen, dann dauert das 5 Stunden. Wenn das ja so und so macht, dauert das 1 Stunde. Ja, aber ich soll es ja auch lernen. Und der kann das ja schon. Ja, aber dann ist das ja trotzdem für uns viel besser, wenn der das macht und Sie kochen halt Kaffee. Weil irgendjemand muss auch den Kaffee kochen.
Das ist aber auch so ein bisschen das Konzept von Marktwirtschaft, oder?
Ja, aber es ist nicht das Konzept von einer dualen Berufsausbildung. Weil
ja.
Ich weiß, du hast ja nie einen ordentlichen Beruf gelernt, du hast ja nur studiert.
Autsch. Autsch. Autsch.
Aber also zumindest in diesem Ausbildungsgesetzen steht halt drin, dass der Azubi eigentlich nichts machen muss, was nicht zum Ziele seines Ausbildungsberufes beiträgt. Also mit anderen Worten, ein Programmierer soll halt in der Ausbildung Programmieren lernen. Und ich habe so viel anderen Kram gemacht. Ich habe Telefondienst geschoben wochenlang, ich habe Briefe gefaltet und zur Post gebracht, ich habe den Einkauf fürs Büro gemacht, also ich bin in den Supermarkt geschickt worden, um neuen Kaffee zu holen und solche Sachen. Ich musste ständig irgendwie, es gab einen Kollegen, der hat immer darauf bestanden, dass ich als Azubi regelmäßig kontrolliere, ob noch genug Papier in den Kopierern und Druckern auf dem Flur ist.
Ich finde das sehr sinnvoll, also jetzt nicht zwingend bezüglich der Ausbildung, aber so, um den Betrieb am Laufen zu halten?
Ja, du warst halt wirklich
ich provoziere bewusst, Ausbildung. Tom, ich provoziere
ja,
bewusst.
Ja, ich weiß, aber du warst in dieser Ausbildung halt wirklich einfach Mädchen für alles.
Ja.
Und die wichtigen Sachen wurden einem weggenommen und das hat bei mir dazu geführt, dass wenn ich dann wichtige Sachen irgendwann mal bekommen habe, ich gedacht habe, ja, ich kann das ja eh nicht Und ich will es auch gar nicht, also mache ich es jetzt auch nicht. So, und dann ein Kollege von mir hat den Satz geprägt, 10 Minuten doofstellen spart manchmal eine Stunde Arbeit. Und wie man sich effektiv doofstellt, das habe ich sehr gut gelernt in der Firma, alles andere nicht. Und deswegen ist diese Ausbildung im Nachhinein gewesen sehr nutzlos. Zumal, ne, du sagtest es ja, ich bin ja mittlerweile Lehrer, ich habe dann ja auch Gymnasiallehramt studiert, wollte dann ja auch wirklich in die Schule. Das ist nicht, dass ich irgendwie von vornherein Berufsschullehrer werden wollte, aber na, bin ich jetzt mehr oder minder. Und meine alte Mathelehrerin hat gesagt, werd Lehrer, das passt zu dir. Und die hat recht.
Gut, dann musst du wieder raten.
Ja, ich muss wirklich raten, weil ich muss echt überlegen, was wir letztes Mal besprochen haben und was nicht Teil des Podcasts war. Du hast mir beim letzten Mal erzählt, dass es ein Festival gibt, das nach deiner Musik benannt ist.
Das ist richtig, ja. Ja, es gibt seit ein paar Jahren ein kleines Festival, das Whatever Happens Festival. Ich weiß gar nicht, ob jemand vom Festival hier uns zuhört, nur für den Fall der Fälle, Grüße an alle vom Whatever Happens Festival. Das ist eine ganz witzige Geschichte, weil ich war 2016 auf Tour mit einem inzwischen wirklich guten Freund von mir, einem Engländer namens Patrick Craig. Und wir hatten eine Deutschland-Tour gebucht. Also wir waren 2016 in England auf Tour und dann haben wir gesagt, 2017 kommt er nach Deutschland. Und dann haben wir eine Tour gebucht und wir hatten ein paar Tage uns freigenommen zwischendurch, weil es war eine relativ lange Tour und man irgendwie jeden Abend spielen ist dann auch unangenehm. Und wir sollten samstags abends in Kassel spielen und hatten den Freitag davor frei und bekamen dann ein paar Tage, eine Woche oder so, vor der Kassel-Show von dem Veranstalter der Show in Kassel die Anfrage, ob wir uns vorstellen könnten, am Freitagabend vor der Show, wo wir ja noch frei hätten, ein Gartenkonzert zu spielen, so ein kleines exklusives Ding. Und wir waren so ein bisschen hin und her gerissen. Wir wussten, wie wichtig so ein freier Abend auf Tour einfach mal sein kann für die Stimme und so. Auf der anderen Seite hieß das natürlich auch, das bringt uns ein bisschen Einnahmen. Wir wissen an dem Abend, wo wir schlafen. Wir müssen uns kein Hotel buchen und so weiter. Und dann haben wir zugesagt. Also wir haben wirklich dann so Pro und Contra abgewogen und haben gesagt, naja, komm, dann machen wir es halt. Und sind dann dahin gefahren, freitagsabends, und zwar ein zauberhafter, wirklich, wirklich wundervoller Abend. Es gibt sogar in meinem Video von Good Times, gibt es sogar noch Videoaufnahmen von dem Abend. Die sind damit verarbeitet, das ist ganz süß. Und fast forward, ein halbes Jahr später, habe ich eine Show gespielt in Münster und die Veranstalter von dieser Kassel-Show und dieser Gartengeschichte kam zu der Münstershow und haben mich danach angesprochen und mich gefragt, ob ich mal Zeit hätte, mit ihnen zu sprechen. Sie hätten da nämlich eine Idee und haben mir dann erzählt, sie würden gerne, inspiriert von diesem Abend im Garten, der so toll war, das war auf so einem alten Bauernhof, und die meinen, das war so schön und wir haben uns überlegt, wir machen da jetzt ein Festival. Und wir haben uns überlegt, wir würden das gerne nach einem von deinen Songs benennen. Und ich habe dann so ein bisschen belächelnd gedacht, so, ja, natürlich, mach dir mal ein Festival. Natürlich, ein Festival, klar, sicher, macht mal. Und dann haben die gemacht. Und dann haben die mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da im Team waren, vielleicht 10 Leute oder so, haben da ein Festival aus dem Boden gestampft und haben 2017 das erste Whatever Happens Festival veranstaltet. Und das ist seitdem stetig gewachsen. Bei der letzten Ausgabe, inzwischen mussten die umziehen auf ein größeres Gelände. Bei der letzten Ausgabe haben die, glaube ich, knapp an die 500 Tickets verkauft und haben internationale Acts verpflichtet. Und das ist ein Wochenende wirklich mit so viel Liebe und so viel. Das hat für mich immer den Charakter von Familientreffen ein bisschen. Und es ist total schön, irgendwie zu sehen, was daraus geworden ist. Und das ist eine totale Ehre, dass ich da Namenspatron sein darf. Und letzter Fun Fact an der Stelle, auf der ersten Ausgabe des Whatever Happens Festivals habe ich Denise, also meine Frau, kennengelernt. Die hat sich da nämlich ein Ticket gekauft und wir sind uns da beim Wikingerschach begegnet und haben uns da kennengelernt. Ja.
Das erklärt deine enge Bindung zu diesem Spiel. Das haben wir ja dieses Jahr im Sommer bei mir im Garten auch gespielt.
Oh, ich habe richtig gerockt im Garten, im Sommer bei dir im Garten.
Jetzt weiß ich auch, warum.
Oh ja, da die Motivation war hoch. Nein, aber also deswegen ist es tatsächlich was ganz Besonderes, weil nicht nur gibt es ein Festival, das es immer noch gibt, das nach einem meiner Songs benannt worden ist, sondern ich verbinde mit dem Festival nicht nur eine sehr, sehr enge Freundschaft zu einem ganz, ganz tollen Menschen, sondern eben auch die Tatsache, dass ich auf dem Festival, das so heißt wie einer meiner Songs, meine Frau kennengelernt habe. Und wir haben damals so im Alkoholrausch gesagt, wenn wir mal heiraten, dann machen wir das hier auf diesem Hof und wir nennen es dann, also das Festival heißt Whatever Happens Festival und wir nennen dann unsere Hochzeit einfach Wedding Happens. Und als wir dann geheiratet haben, haben wir wirklich einfach angefragt bei den Leuten, die das Festival machen, ob sie sich das vorstellen könnten und die haben dann quasi unsere Hochzeit ausgerichtet und wir haben ein Hochzeitsfestival gemacht und wir haben 2, 3 befreundete Künstler eingeladen, die für uns gespielt haben. Wir haben keine Einladungskarten verschickt, sondern Tickets zum Abreißen und wir hatten eine Einlasskontrolle, wo es Festivalbändchen gab und wir hatten Festivalsampler und die lieben Leute von Whatever Happens haben uns ihre ganze Festival Corporate Identity zur Verfügung gestellt. Und ja, das ist also einfach was ganz Besonderes und die sind inzwischen alle zu wirklich guten Freunden geworden und das ist eine wirklich schöne Geschichte.
Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte und ich habe auch das Gefühl, egal was ich jetzt sage, du würdest das Gefühl haben, ich versuche das in den Schmutz zu ziehen.
Nö, überhaupt nicht. Das ist einfach nichts Lustiges, aber das ist einfach es ist ganz spannend, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie das Leben so verkettet ist, weißt du? Also Paddy habe ich wiederum kennengelernt, weil er zufällig als Support zu einer Show in Manchester, die ich mal gespielt habe, dazu gebucht worden ist und wir kannten uns nicht, wir hatten nie voneinander gehört und haben dann festgestellt, wir mögen uns eigentlich und sind irgendwie in Kontakt geblieben. Dann gab es eine Tour in England, die lief super, wir haben uns gut verstanden, daraus gab es die Tour in Deutschland, die toll war. Daraus ist das Festival entstanden und bei dem Festival habe ich meine Frau kennengelernt und also jetzt kann man das halt irgendwie so zurückbauen zu: Wäre der damals nicht in Manchester dazu gebucht worden, hätte ich meine Frau wahrscheinlich nicht kennengelernt.
Ja, aber letztendlich vieles im Leben basiert halt auf so Begegnungen oder eben auf Menschen, die man trifft, wo man merkt, es passt einfach. Ich meine, wir beide haben uns ja ähnlich kennengelernt.
Richtig, so. Ja. Ich hoffe, dass wir werden nicht heiraten.
Das haben wir beide schon erledigt.
Check.
Aber ich meine, du hast irgendwie unseren Podcast entdeckt und den gehört und dadurch ist bei uns irgendwo der Name aufgetaucht und ich habe angefangen, deine Musik zu hören und dann haben wir uns mal getroffen und waren uns sofort sympathisch.
Ja, es war so ein bisschen wie Arsch auf Eimer, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ne?
Ja, es war wirklich so, ich habe das Gefühl, ich kenne diesen Menschen schon mein ganzes Leben und solche Begegnungen braucht man halt einfach auch im Leben.
Ich weiß noch, Christine und du, ihr habt in eurer alten Wohnung noch gewohnt und ich habe geklingelt und ich war tatsächlich ein bisschen nervös und die Tür wurde aufgemacht und ich glaube, unser beider erster Satz war relativ simultan: Die Stimme kenne ich.
Ja. Ja, da haben wir ja auch noch ganz oben im dritten Stock gewohnt und das ist immer so unangenehm, weil wenn da ein Besuch kommt, dann muss der immer das ganze Treppenhaus hochlaufen und man sieht sich eigentlich schon so 2 Stockwerke vorher, wenn man aus der Tür rausguckt und dann wartet man, weil man ja nicht das ganze Treppenhaus rufen will und das
John!
Ich fand im dritten Stock wohnen und immer so lange auf den Besuch warten müssen sehr unangenehm.
Das ist auch lästig.
Aber ja, das war auch ein cooler Abend, weil du uns mit zu einem deiner Konzerte genommen hast.
Richtig, richtig. Das war, ja. Es wäre so schön, wenn wir uns begrüßt hätten mit: Hallo Tom.
Hallo John.
Okay, ich bin dran mit Raten. Oh, jetzt muss ich wirklich überlegen. Also, wir hatten Linkshänder und wir hatten Ausbildung. Oh, ich weiß. Ich krieg's nicht mehr richtig zusammen. Aber ich weiß natürlich, jetzt muss ich es aber erstmal verraten, ne? Das ist die perfekte Überleitung. Ja. Wir haben am Samstagabend, also heute ist ja Montag, wenn wir aufnehmen, am Samstagabend haben wir uns getroffen mit Freunden und wir wichteln seit dem vergangenen Jahr in einer größeren Gruppe. Und Tom hat mich gewichtelt. Also geheim logischerweise, und hat mir ein kleines Diorama geschenkt, ein zweiseitiges Diorama, Und die eine Seite, ich poste davon mal ein Foto oder ich packe das mal in die Shownotes. Die eine Seite ist eine kleine Bühne, auf der ein an mein Logo angelehnter Banner im Hintergrund hängt. Und es ist eine Miniatur von mir, also so eine Tabletop-Miniatur mit Gitarre. Und auf der Rückseite sieht man eine, was ist das, ein Hinterhof? Ich würde das mal als Hinterhof charakterisieren. Auf der Rückseite
ja,
des Dioramas.
Ja, irgendwie so eine Friedhofsmauer.
Oder eine Friedhofsmauer, genau. Und es gibt eine Miniatur von mir in einem anderen Outfit und von meiner Frau. Beide quasi als arkane Monsterjäger für Arkham Horror, für das Tabletop-Spiel oder für alle möglichen anderen Tabletop-Spiele. Und das ist, glaube ich, das großartigste Geschenk, was ich jemals in meinem Leben erwichtelt habe oder auch werde, glaube ich. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut und das bringt mich dazu, dass ich mich erinnere, dass du bei der letzten Aufnahme, Gott, diese Aufnahme wird so viel länger als die letzte, egal, ja. Ist ja auch die 25. Das bringt mich dazu, dass du erzählt hast, dass du eine Mal-Challenge gemacht hast in diesem Jahr. War das so?
Ja, also der Fakt, den ich quasi rausgesucht habe, ist, dass ich dieses Jahr meine 2000ste Figur bemalt habe.
Ah, das
die,
war's, genau.
Die habe ich nicht alle dieses Jahr bemalt, das wäre absurd. Das wären ja mehrere Figuren pro Tag und man, je nach Maßstab und je nach Mühe, die man sich gibt, braucht man schon eine Weile für so ein paar Figuren. Aber so über die Jahre hinweg, würde ich sagen, habe ich hunderte Figuren bemalt und so. Schätzungsweise dieses Jahr müsste ich die 2000ste erreicht haben. Ich habe da nie genau Buch geführt und gezählt, aber wenn ich so grob überschlage, was ich hier so in den Vitrinen stehen habe und was ich so an Figuren für Brettspiele, für Freunde, für Brettspiele von Freunden, für Freunde von Brettspielern und so weiter über die Jahre bemalt habe, dürfte ich die 2000ste Figur erreicht haben. Und ja, jetzt die letzten drei Figuren, die ich angemalt habe, das waren tatsächlich die drei für dich und Denise.
Das ist ziemlich cool. Ich poste ein Foto davon in den Shownotes und Tom macht das wahnsinnig, wahnsinnig toll. Das muss ich auch mal so sagen.
Dankeschön.
Bin da sehr neidisch auf die Fähigkeit.
Ja, und ich würde gerne Gitarre spielen können. Also
manchmal, wenn wir Brettspiele spielen, bin ich geneigt zu sagen, ich würde gerne tauschen.
Ich hab ja auch für meine Lieblingsband, die Lords of the Trident, mal Figurenversionen von denen gebaut und angemalt. Und da sagte der Gitarrist, der Brian, zu mir auch, ich bin jedes Mal erstaunt, wenn Leute so filigrane Dinge mit ihren Händen tun können.
Ja.
Und er spielt halt einfach in einer Power-Metal-Band und ist wahrscheinlich der schnellste Gitarrist, den ich kenne. Und ich gucke ihn an, echt jetzt, du bist begeistert, wenn Leute filigrane Dinge mit ihren Händen tun können als Gitarrist. Und er, okay, fair enough.
Ja, aber es ist ja was anderes. Es ist ja was anderes. Es ist
ja
was anderes.
Ja, komm, bei Musik musst du einen Rhythmus halten. Du musst das Muster treffen. Du musst diese kleinen Gitarrenseiten in der richtigen Reihenfolge, im richtigen Rhythmus anschlagen. Während ich beim Malen auch einfach mal eine halbe Stunde Pause zwischen den Pinselstrichen machen kann, wenn mir danach ist.
Ja, also, aber du musst also, halt 0,01 Millimeter große Augen malen.
Ja, aber das eine ist so viel schwerer als das andere.
Ich war genau, mein Punkt. Okay, wir einigen uns an der Stelle nicht, glaube ich. Nee.
Also ich male halt seit etlichen Jahren Figuren an. Ich bezeichne das immer gerne als mein Mal-Yoga.
Ich zupfe halt seit etlichen Jahren an Seiten rum.
Ja, das stimmt. Also und du würdest wahrscheinlich auch sagen, dass Gitarre spielen oder einfach so ein bisschen vor dich hinspielen dich auch entspannt, ne?
Ja, klar. Klar.
So, das ist ja das, was Hobbys einem bieten sollen oder bringen sollen, Entspannung. Und ich habe mal einen Podcast gehört über Meditation, also es war so ein Medizin- und Gesundheitspodcast und da ging es halt um das Konzept der Meditation. Und da sagte die Meditationsexpertin, dass Studien ergeben haben, dass etwa 25% der Menschheit nicht durch Meditation entspannt werden, sondern dass Meditation, also das einfache Sitzen, nichts tun, meditieren und zu sich selbst finden, dass diese 25% der Leute unter enormen Stress bringt, dass die halt genau das Gegenteil haben. Das Meditieren, die nicht entspannt, sondern das Meditieren, die anstrengt, weil sie zur Untätigkeit verdammt sind.
Ach, krass.
Und ich hörte das, während ich gerade dabei war, Figuren anzumalen. Und Christine, die neben mir saß, blickte mich so von der Seite an und sagt, jetzt haben wir endlich eine Diagnose zu deinem Zustand. Du bist zu blöd zu meditieren.
Okay, okay. Ja. 1-0 Christine.
Ja, also ich bin definitiv jemand, den Meditieren einfach nur anstrengt und nervt und der da auch keine Entspannung findet. Und irgendwie sowas wie Yoga wäre für mich Folter. Ich muss einfach immer was zu tun haben und mich entspannt ist, wenn ich etwas zu tun habe. Ich habe halt auch Freunde, denen geht es genau andersrum. Die sagen, oh, heute muss ich einfach mal nichts tun, um mich zu entspannen. Und die können mich so überhaupt nicht nachvollziehen und begreifen, dass mich das nicht entspannt, nichts zu tun. So.
Ja. Ja. Gut, du bist dran. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählt hatte. Ja.
Ich auch nicht, deswegen sage ich jetzt einfach irgendwas anderes. John, du hast einen Bart.
Ja.
So, gut, danke, dann bist du wieder dran.
Tom, du hast keinen.
Stimmt. Ja, die Aufnahme wird so viel besser als die andere.
Ach, ich lasse die ganze Scheiße jetzt drin, ist mir egal.
Ich muss wirklich überlegen, was du beim letzten Mal noch erzählt hattest.
Ich weiß,
du erzählst mir ja manchmal auch Dinge, die ohne Mikrofon, und dann jetzt darf ich nichts ausplaudern. So.
Das stimmt.
Das wäre, wenn ich jetzt von deiner Heroinsucht erzähle.
Oh, das war off the record.
Ach, bist du. Du hattest erzählt, dass du ein analoger Mensch bist, der gerne mit Tinte und Schreibmaschine schreibt.
Genau, das ist. Ja. Ich habe mir vom Erbe meiner verstorbenen Großmutter Anfang des Jahres habe ich mir einen ganz, ganz teuren Traum erfüllt und mir einen ganz, ganz teuren Füller gekauft. Also unanständig teuer, weil ich das schon immer haben wollte und ich dachte, das ist was bleibt und das ist ein schönes Andenken an meine Großmutter. Und Tatsache ist, ich schreibe seit vielen Jahren Tagebuch, sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr exzessiv. Ich gehe eigentlich nirgendwo ohne mein Tagebuch hin, weil das gleichzeitig mein Notizbuch ist und mein Buch zum Songschreiben und. Und ich bin passionierter Postkartenschreiber und Briefeschreiber. Ich pflege mehrere Brieffreundschaften, auch über See. Und besitze, wenn ich gerade nicht mit Füller schreibe, also mit einem richtig schönen Füller schreibe, besitze ich eine über 70 Jahre alte Olympia-Schreibmaschine, die immer noch funktioniert. Ich habe gerade erst vor kurzem das Farbband ausgewechselt und auch damit schreibe ich viel. Immer dann, wenn meine Frau versucht zu schlafen und ich will sie nerven, setze ich mich an die Schreibmaschine und bin überhaupt nicht so der Fan von alle Sachen in der Cloud haben und alle Sachen digital haben. Und gerade beim Songschreiben ist es zum Beispiel für mich so, dass ich eigentlich nie am Computer Songs schreibe. Manchmal mache ich mir mal so eine Notiz im Handy, aber zum wirklichen Schreiben mache ich das immer an der Schreibmaschine oder per Hand. Und zwar, der Grund ist ein ganz einfacher, wenn man so einen Song schreibt, das ist, glaube ich, ähnlich wie bei einem Roman schreiben oder so, dann ist ja nicht jeder Satz, den man schreibt, die finale Version und ist gut oder bringt was oder so. Und beim Computer ist es ja so, wenn du was schreibst, was dir nicht gefällt, dann löschst du die Zeile und dann ist sie weg. Und das ist bei der Handschrift eben nicht so. Dann streicht man die vielleicht durch oder so, aber die ist per se immer noch da und die ist noch lesbar. Und das führt eben dazu, dass ich schon ganz oft Zeilen, die ich aus Song 1 rausgeschmissen habe, weil sie da nicht gepasst haben oder sie nicht gut waren oder sie mir nicht gefallen haben, dann irgendwann wiederverwertet habe für einen anderen Song, weil ich dachte, Mensch, jetzt fällt mir ein, wie der Satz weitergehen müsste. Oder hier passt es viel besser oder sonst was. Und deswegen mache ich das alles analog und deswegen stapeln sich bei mir auch die Notizbücher im Bücherregal.
Ich finde das auf der einen Seite lustig, weil ich vielen Dingen ähnlich bin. Also wenn ich mir zum Beispiel schnell mal eine Notiz machen muss, dann mache ich das auch lieber auf Papier als am Computer so, für schnell mal eben. Mhm. Aber ansonsten mache ich alles über den Computer und bewahre Dokumente lieber digital auf, als dass ich ausgedruckt irgendwelche Mappen irgendwo rumliegen habe.
Das habe ich auch. Also so irgendwie Rechnungen, Versicherungsbelege, das scanne ich alles. Und also ich habe keine Ordner bei mir stehen, außer so Mietvertrag, was du haben musst. Aber da bin ich tatsächlich dann auch sehr digital. Aber was so private Korrespondenz angeht und was Briefe angeht und was, es gibt ja auch so Tagebuch-Apps und sowas, da bin ich komplett raus, sondern das mache ich alles exzessiv, aber alles eben analog.
Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Tagebuch schreiben, das mich zieht Tagebuchschreiben total runter. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben probiert, weil, weiß ich nicht, als ich Kind oder Jugendlicher war, dachte ich, das wäre normal, dass man Tagebuch schreibt, weil man das immer aus diesen ganzen amerikanischen Fernsehserien so sieht. So, das habe ich in ihrem Tagebuch gelesen und so weiter. Also jeder schreibt Tagebuch.
Ja.
Und dann habe ich das auch ein paar Mal probiert und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich schreibe nur die ganzen negativen Dinge auf und alles, was mich stört und was mich runterzieht. Und das führt aber nicht dazu, dass es quasi aus dem System verschwindet und ich es dann ignorieren kann oder besser verarbeiten kann oder so, sondern eher im Gegenteil, dass ich mich da total drauf fokussiere und das dann mein eigenes Tagebuch zu lesen mich im Nachhinein wieder total runterzieht.
Ich lese mein Tagebuch auch eigentlich gar nicht.
Ja, also, aber warum schreibst du es dann auf?
Mehrere Gründe. Also zum einen, also ich mache das manchmal morgens, manchmal abends oder irgendwie, wenn ich zwischendurch mal Zeit habe für ein, zwei Sätze, aber es ist ganz selten so, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich schreibe jetzt 3 Seiten und die müssen literarischen Anspruch erfüllen darüber, wie mein Tag war. Sowas, das gibt's eigentlich nicht. Aber ich schreibe ganz viel irgendwie so Halbsätze auf, die mir gerade irgendwie begegnet sind, wenn ich irgendwie in der Bahn sitze und da sitzt irgendwie ein Mensch in einem lustigen Outfit gegenüber, dann schreibe ich sowas wahrscheinlich irgendwie auf.
Heute hässlichen August gesehen.
Zum Beispiel. Also so seltsame Begegnungen zum Beispiel, die ich habe, weil ich irgendwie denke, hey, manchmal blätter ich das so durch und lese gar nicht gezielt, aber sowas, das kann ich irgendwann nochmal gebrauchen. Also es geht gar nicht darum, heute geht's mir so und so immer die ganze Zeit. Oder was ich noch aufschreibe, ist, ich lese viel Zeitung und wenn ich einen Zeitungsartikel gelesen habe, manchmal notiere ich mir meine Gedanken dazu. Oder wenn es ein guter Zeitungsartikel ist, dann schneide ich den aus und klebe den ein. Manchmal, wenn ich irgendwie, drucke ich mir ein Foto aus, wenn irgendwas schön war an einem Tag und klebe das da rein. Oder ich schreibe eigentlich, ich mache mir wild Songtextnotizen und mir hilft es ganz oft, einfach meinen Tag so ein bisschen zu strukturieren und wenn ich das abends mache, hilft mir das auch, meine Gedanken da so ein bisschen in der Mangelung einer besseren Formulierung so ein bisschen einzuschließen da, so dass wenn ich ins Bett gehe, dass ich die wo platziert habe und zwar nicht mehr in meinem Kopf. Mein Hauptproblem beim Tagebuchschreiben war ganz lange, dass ich eben immer dachte, und da bin ich wieder bei dir, man kennt das halt aus diesen amerikanischen Serien, dass die Tagebuch schreiben und das ist immer alles in so einer perfekten Grammatik und das klingt dann auch toll und das klingt so, als würde man es in einer Serie hören.
Naja, so wie in einem Rosamunde Pilcher-Roman. So die Dame sitzt an ihrem Tisch und lässt die Feder übers Papier gleiten und
ja, genau.
Ja.
Und mein Problem war ganz lange, dass immer, wenn ich nochmal reingeguckt habe, ich mich eigentlich geschämt habe für das, was ich geschrieben habe. Und inzwischen bin ich halt seit 3, 4, 5 Jahren wirklich an dem Punkt, wo ich denke, das ist voll okay, wenn da Sätze mal mittendrin aufhören, wenn das auch mal sinnlos ist. Und dann bin ich wahrscheinlich wie du, weil du sagst, du bist dann am glücklichsten und am entspanntesten, wenn du was machst. Und manchmal setze ich mich auch einfach hin und schreibe, weil mich dieses Schreiben einfach irgendwie entspannt.
Okay. Ich habe als Jugendlicher viel gezeichnet.
Ja.
Und da habe ich ein Comic-Tagebuch geführt.
Nice.
Und hab dann immer so einzelne Ereignisse aus den Tagen in 1, 2 Comic-Panels festgehalten.
Das ist ziemlich cool.
Ja, ist eigentlich so relativ zeitaufwendig und
ja, klar.
Hat dann irgendwann auch wieder nachgelassen. Also ich habe es nicht irgendwie über Jahre durchgehalten, aber die Sachen, da mochte ich mich auch irgendwie nie von trennen. Also selbst wenn ich irgendwie alte Ordner ausgemistet habe und irgendwelchen Kram weggeworfen habe aus Schulzeiten, die Sachen habe ich dann doch irgendwie behalten.
Verstehe ich total gut.
Weil ich da auch drauf gucke und dachte, Mensch, ich konnte mal richtig gut zeichnen so. Warum habe ich damit aufgehört?
Auch so ein Skill, den ich nie hatte.
Das ist zum Beispiel auch eine Sache. Ich nehme, egal wo ich hinfahre, irgendwie wenn ich übers Wochenende oder Urlaub oder was auch immer, ich habe die Angewohnheit, dass ich immer ein Schreibetui mit Bleistiften und so weiter mitnehme und einen leeren Block. Weil ich früher gezeichnet habe, wenn ich unterwegs war oder Skizzen gemacht habe von Ordnern, in denen ich war und so weiter. Und das ist immer noch in mir drin, dass ich das mache, obwohl ich nicht mehr zeichne. Ich denke immer, ich sollte wieder mehr zeichnen.
Aber Tagebuch ist tatsächlich auch, also mein Schreibbuch ist auch das erste, was ich einpacke, wenn ich verreise. Vorm Handy ja. Und vorm Handy-Ladekabel. Auf jeden Fall. Oh je, Tom, ich weiß gar nicht mehr, was du mir noch erzählt hast. Du hast mir erzählt, dass du bei der Bundeswehr vergessen worden bist.
Ja, in einem Panzer. Übers Wochenende.
Raus! Raus!
Die Geschichte meiner Musterung ist eine sehr lange, sehr, sehr lustige Geschichte, weil meine Musterung bei der Bundeswehr im Kreiswehrersatzamt über 8 Stunden dauerte. Also ich war quasi den ganzen Tag da. Ich musste irgendwie um 7:45 morgens da antanzen.
Aber ist das nicht normal? Ich erinnere mich, dass meine Musterung auch sehr lange gedauert hat.
Ja, also ich habe dann im Nachhinein erfahren, wenn man verweigert, dann ist die Musterung relativ schnell rum. So, weil dann wird einmal so der Gesundheitszustand überprüft, so wird das gemacht, was halt gemacht werden muss, dass man halt die Tauglichkeit hat. Und wenn die Tauglichkeit feststeht, dann kann man eigentlich gehen, weil man hat ja eh verweigert. Und bei mir war das so, ich war halt gerade 18 geworden, also ich war noch in der Oberstufe und ich hatte ja überlegt, zur Polizei zu gehen. So, und wenn du zur Polizei gehst, sieht das bei der Polizei echt blöd aus, wenn du dann im Bewerbungsgespräch sagst, ja, ich war nicht bei der Bundeswehr, weil Schusswaffen habe ich Angst vor. So, das geht halt nicht. Du kannst halt bei der Polizei nicht sagen, ja, ich habe ein Problem mit Schusswaffen oder so. Das musst du ja als Polizist musst du ja eine tragen. So, und dann habe ich dann gesagt, gut, okay, der Plan ist, ich gehe zur Musterung, verweigere nicht, werde aber nicht eingezogen, weil ich dann ja bei der Polizei bin und wenn ich die Ausbildung bei der Polizei mache, muss ich nicht zur Bundeswehr. Und dann bin ich gemustert worden, bin auch tauglich gewesen, T2, also mit Einschränkung, weil farbenblind. Und dann haben die mich halt über 8 Stunden gemustert und dann vergessen. Also ich hatte meinen Einberufungsbefehl, ich sollte im September einrücken in die Kaserne. Es war auch schon geklärt, dass ich nach der allgemeinen Grundausbildung zur Marine versetzt werde, weil auf eigenen Wunsch hin, weil mein Vater bei der Marine war und er sagte, das ist eigentlich ganz angenehm. Und wie gesagt, ich habe ja eh damit gerechnet, dass ich nicht zur Bundeswehr muss. Und dann habe ich diese Ausbildung angefangen, diese nutzlose Ausbildung, über die wir schon gesprochen haben, und habe bei der Bundeswehr gefragt, ob das möglich wäre, dass man mich, damit ich diesen Vertrag erfüllen kann, also damit ich die Ausbildung machen kann, dass man mich halt freistellt für die Zeit der Ausbildung. Und das ging. Und da hat die Bundeswehr geschrieben, ja, sie müssen uns aber regelmäßig den Fortbestand der Ausbildung attestieren. Und ich habe das so verstanden, wir melden uns regelmäßig bei ihnen und sie müssen dann nachweisen, dass sie immer noch die Ausbildung machen. Mhm. Weil sonst könnte ja jeder behaupten, ich mache eine Ausbildung und ihr könnt mich nicht ziehen. Und die haben sich dann aber nicht mehr gemeldet, 3 Jahre lang. Und dann dachte ich, na gut, dann fängst du jetzt an zu studieren, weil wenn du im 2. Semester bist, dann können sie dich nicht mehr aus dem laufenden Studium rausziehen. Ja. Und bis du mit dem Studium durch bist, bist du viel zu alt, um noch zur Bundeswehr zu müssen. Und dann fing das 2. Semester an und ich wusste, ich bin jetzt relativ safe. Die haben mich einfach vergessen und dann wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Und so kam es dann, dass ich weder Bundeswehr noch Zivildienst gemacht habe, weil das einfach nicht notwendig war. Und ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass sie so in den letzten Jahren eh nicht mehr alle gezogen haben, die sie hätten können,
ja,
weil sie gar nicht mehr die Mittel hatten, um die alle auszubilden. Und dass du halt zum Beispiel in 9 Monaten Bundeswehr, Wehrpflicht, also Wehrdienst, auch gar nicht bei der Marine auf ein Schiff gekommen wärst, weil das gar nicht lohnt, jemanden nach der Grundausbildung noch auf ein Schiff zu schicken.
Ja, klar. Ja, ich gehöre noch zu der, ich glaube, ich bin der letzte Jahrgang, der noch irgendwie wirklich so richtig verweigern musste mit Verweigerungsschreiben und so. Und ich erinnere noch, dass ich da dann, dass dann bei uns im Jahrgang so die Floskeln und die Satzverstücke irgendwie die Runde machten. So, ich habe der Soldat James Ryan gesehen und all sowas. Und das habe ich alles reingepackt und ich wurde, glaube ich, T3 gemustert wegen der Brille, wenn ich mich richtig erinnere, aber oh Gott, ist das lange her. Und habe dann Zivildienst gemacht beim Malteser in Limburg an der Lahn. Ja, es war aber eine gute Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe sehr, sehr viel, ich hatte wenig Lust darauf. Das möchte ich auch so transparent und so ehrlich muss ich sein. Aber nicht nur habe ich da einen sehr guten Freund kennengelernt, sondern ich habe da auch sehr, sehr viel über mich gelernt. Und das war eine wahnsinnig wertvolle Zeit.
Ich glaube auch, dass so eine Erfahrung mitnehmen, dass man davon profitieren kann oder dass man davon profitiert, einfach auch mal was anderes gemacht zu haben. Also so sehr ich meine Ausbildung auch im Nachhinein hasse, diese 3 Jahre wirklich, und ich war auch in diesen 3 Jahren deswegen sehr, sehr schlecht drauf.
Ja.
Aber so im Nachhinein, es ist halt trotz allem keine verlorene Zeit, weil du hast was anderes gemacht, du hast andere Leute getroffen, du hast in einem anderen System gearbeitet und funktioniert und hast irgendwie so ein bisschen verstanden, wie du tickst. Mhm. Und ich glaube, dass sowas, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne Wohltätiges, also was Soziales, wie eben sowas wie der Zivildienst, auch enorm dazu beitragen kann. Also ich weiß nicht, ob ich persönlich von der Bundeswehrzeit profitiert hätte. Ich habe Dokus gesehen über die Grundausbildung, wo man dann erklärt kriegt, wie das Bett zu machen sei und so weiter. Und ich glaube, das hätte mich nicht wirklich vorangebracht in meiner Charakterfindung. Aber ich glaube, sowas wie freiwilliges soziales Jahr oder Zivildienst, so, ja, ne, wenn man ja in der Pflege ist oder in der Betreuung, ich glaube, sowas bringt einen enorm weiter.
Ja, glaube ich auch. Und es gibt ja auch immer wieder die Diskussion über eine Wiedereinführung von einem sozialen Pflichtjahr. Und zwar einmal, also ich habe neulich irgendwie gelesen, einmal so nach der Schule und einmal quasi vor dem Renteneinstieg oder irgendwie ab 50 aufwärts oder sowas. Und ich finde es eigentlich total gut. Ich finde es total gut, weil es auch was davon hat, von der Gesellschaft, von der man ja profitiert, was zurückzugeben. Und es hat auch was mit Respekt vor dem Alter zu tun und vor Lebensleistung. Und ja, wenn man es jetzt ganz religiös ausdrücken will, eben was von Nächstenliebe. Und jetzt bin ich so gar nicht religiös, aber die Idee finde ich eigentlich ziemlich gut und wertvoll.
Ich auf so einer gesellschaftlichen Ebene finde ich die Idee auch einfach interessant und wertvoll oder auch wichtig.
Ja.
So, ne, das ist gar nicht unbedingt, dass man es ist natürlich jetzt leicht, das zu sagen, weil ich beides nicht machen musste, aber ich denke, dass die Gesellschaft davon profitiert und man selbst halt auch. Und ehrlicherweise als junger Mensch, wenn man jetzt mit 19 in den Arbeitsmarkt einsteigt oder mit 20, so nach dem Abitur, ist irgendwie auch egal. Also dieses eine Jahr macht nicht so den Unterschied. Und es ist halt einfach ein Jahr, in dem man halt total neue Dinge lernen kann.
Ja, genau.
Und gleichzeitig genau. Der Gesellschaft was zurückgibt. Ich fände das auch cool. Ich würde es, glaube ich, wenn jetzt jemand sagen würde, wir führen das ein und alle, die keinen Zivildienst gemacht haben, müssen das jetzt ein Jahr machen. Ich wäre da gar nicht böse drum. Ich würde es machen.
Ja.
Ich würd mir irgendeine Zivi-Stelle suchen, auch mit jetzt fast 40. Ich hätte da Bock zu, da nochmal was Neues auszuprobieren, nochmal was anderes zu machen.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und ich gerade so dran denken muss, weißt du, warum meine Musterung so lange gedauert hat?
Weil sie dich im Panzer vergessen haben?
Ja. Genau, das war der Grund. Die hatten da so einen Panzer, da durfte man schon mal Probe sitzen. Nee, für Panzer war ich absolut untauglich, laut meiner Unterlagen. Also Panzer hätte ich bei der Bundeswehr nicht machen dürfen.
Aber dabei bist du doch von der Körpergröße her prädestiniert dafür.
Das stimmt, aber durch meine latente Farbenblindheit scheide ich bei Panzern aus. U-Boote, kein Problem. Panzer, auf gar keinen Fall. Meine Musterung hat so lang gedauert, weil ich nicht doof war. Also die haben halt nach jedem Reaktionstest, Intelligenztest und so weiter mich immer in den Nebenraum geführt. Also alle immer, sie gehen mal darüber und sie kommen mal bitte durch diese Tür. Und dann saß da immer jemand mit mehr Lametta auf der Schulter, der mich wieder, ich bin wiederholt gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, bei der Bundeswehr zu studieren und eine Offizierslaufbahn einzuschlagen. Weil, ja, das haben wir hier so selten, dass jemand diesen Reaktionstest mit 1 abschließt und sie haben so ganz tolle Ergebnisse auch bei so Sachen wie Allgemeinbildung und Logik und so weiter gehabt. Und ich erinnere mich an einen dieser Schnelltests sozusagen. Du hattest auf dem einen Bildschirm ein Symbol und auf dem anderen Bildschirm eine Farbe. Und du musstest dann das Symbol in der passenden Farbe auf so einer Tastatur drücken.
Mhm.
Und ich nehme an, die wollten gucken, wie gut deine Hand-Augen-Koordination ist und ob du halt unter Zeitdruck Entscheidungen treffen kannst und halt richtig agierst. Und ich hatte irgendwann verstanden, wie die Tastatur aufgebaut ist, also in welcher Reihenfolge die Symbole kommen und in welchem Farbschlüssel. Also ich wusste, wo was ist, ohne hinzugucken.
Ja.
Und neben mir saß einer, der hat irgendwie immer 10, 15 Sekunden das Symbol und die Farbe studiert und hat dann mit der Faust auf die Tastatur gehauen. Und dann ist immer vorne der Typ aufgestanden und hat gesagt, nein, es reicht, wenn sie so ganz vorsichtig auf die Taste drücken. Und der guckt ihn an und sagt, ja, drücken, und haut wieder mit der Faust auf die Tastatur. ich glaube, den haben sie auch als Bergepanzer eingestellt. Also es war wirklich ein langer, langer Tag.
Eieiei, okay.
Ja.
Okay.
Auch da, das wäre in meiner geplanten Stromberg-Blackadder-Serie eine ganze Folge. Die Musterung. Definitiv.
Du musst raten.
Jetzt hatten wir schon so viel.
Ja. Du wolltest 5 pro Person machen.
Ja, das stimmt. Ich bin schuld an alledem.
Sowieso. Sowieso.
Ja. Wenn ich dir damals nicht diese verhängnisvolle E-Mail geschrieben hätte, dann säßen wir jetzt nicht hier. auf was hattest du denn noch erzählt?
Ich weiß noch, dass ich über Fußball geredet hatte.
Ja, natürlich. Du bist seit 2009 bei jedem Auswärtsspiel des KSC gewesen.
Nein, nein. Aber ich habe erzählt, dass ich einen Zeitraum von ungefähr 9 Jahren hatte, wo ich kein einziges Heimspiel verpasst habe.
So war's.
Und wo ich jetzt nicht, also du hattest mich gefragt, ob ich wohl Ultra war, und das würde ich vehement ablehnen, so ist meine Persönlichkeit nicht gebaut, aber ich hatte 10 Jahre lang eine Dauerkarte, als ich noch in Mainz gewohnt habe, und dann vorher in Limburg und danach in der Nähe von Stuttgart, und bin sehr, sehr häufig zum Fußball gefahren, habe auch ganz viele Auswärtsspiele mitgenommen, über 300 Spiele im Stadion schon gesehen in meiner Fußballfan Tätigkeit und bin tatsächlich auch Groundhopper-Passionierter, nämlich ich besuche Stadien, wenn ich im Urlaub bin oder unterwegs bin, also wenn ich in irgendeine Stadt komme, in der ich noch nicht war, und da gibt's irgendwie ein größeres oder ein kleineres oder ein älteres Fußballstadion, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich versuche, das zeitlich so einzurichten, dass ich mir das angucken kann.
Und gehst du dann auch runter auf den Pitch und nimmst so eine Rasenprobe und sagst, oh ja, die haben hier guten Rasen, und kaust du so ein bisschen drauf rum?
Salzig, so. Ja. Nee, das ist ja bei den meisten Stadien ganz streng verboten. Bei den meisten kommt man auch ohne eine Führung gar nicht irgendwie in den Innenraum. Bei kleineren darf man das manchmal. Aber wenn die Zeit es erlaubt, mache ich auch gerne Führungen durch Fußballstadien, weil das wirklich, also es ist architektonisch total spannend, und ich mag das, weil da so viel Emotionen dahinter stecken und weil die Führungen meistens sehr, sehr spaßig sind und man erfährt irgendwie schöne Dinge. Und ich finde immer, was meine Frau irgendwann überzeugt hat, war, dass ich gesagt habe, wenn wir in Rom sind, dann willst du auch das Kolosseum angucken, und es ist nichts anderes. Es ist einfach nur eine Sportstätte, eine Arena, und deswegen,
zugegeben, es gab mehr Löwenkämpfe im Kolosseum.
Zugegeben, Punkt für dich. Aber von den Löwen ist ja auch nichts mehr übrig. Und so architektonisch sind so Stadien ja nichts anderes. Und viele davon sind sehr, sehr ausgefeilt. Und ich finde das total spannend. Und ich hab irgendwann mal eine Liste angefangen, mit wie viel Stadien ich schon angeguckt habe. Und das ist auch dreistellig. Das ist, ja.
Du hast schon 100 Fußballstadien gesehen?
Ja.
Okay. Also Respekt.
Und in Liverpool zum Beispiel war es zu der Zeit so, dass man durch diesen Gang ging, und also man nahm diesen Weg, den die Spieler nehmen, Richtung Spielfeld, und da sind Lautsprecher installiert. Und das ist ein sehr, sehr enger Gang, und für die Führung spielen die in ohrenbetäubender Lautstärke über diese Lautsprecher Stadiongeräusche ein. Das heißt, du gehst da durch und hörst das, was die Spieler hören, wenn sie in ein ausverkauftes Stadion laufen. Und das ist total irre. Also, weil ich habe damals gesagt, ich könnte da nicht mehr Fußball spielen. Weil ich wäre so nervös, ob dieser ganzen Lautstärke und ob dieser ganzen Emotion und von dem Gesinge und was da alles so rüberschwappt. Und das ist alles so eng und das prasselt alles auf dich ein. Und das so alles irgendwie wegzustecken und dann einfach Kopf auszuschalten und Fußball zu spielen, finde ich wahnsinnig schwierig. Und das, also all sowas finde ich halt total, total spannend, wenn man sowas macht. Ja, deswegen Groundhopper und so. Und ich hatte noch erzählt, mein erstes Spiel im Stadion war Bayern München gegen Borussia Dortmund im Fuji Cup in Koblenz 1995. Auf der Haupttribüne für 10 Mark.
Ja, jetzt kannst du heute, kriegst du es dafür nicht mehr.
Nee, nicht so ganz. Nee. Tom, ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung mehr, was dein 5. Fakt war.
Mein 5. Fakt war, dass ich wollte ja zur Marine, weil die Familie so einen Hang zum Wasser hat und ich durch meinen Vater Führerscheine für Boote habe.
Richtig! Oh mein Gott, ja, du hast recht.
Ja, ein Hobby meiner Eltern oder meines Vaters war Bootfahren. Und er wollte dann, dass alle in der Familie in der Lage sind, dieses Boot zu steuern. Zum Beispiel, wenn er es mal nicht kann, weil er krank ist, oder falls die Wasserschutzpolizei kommt und man dann doch 2-3 Bierchen getrunken hat, obwohl man nicht mehr weiterfährt, muss ja irgendjemand an Bord nüchtern sein, der das Schiff führen darf. Und dann war halt der Plan, wenn alle den Führerschein haben, erhöht das die Wahrscheinlichkeit.
Gibt Sinn, ja.
Ja, so, und entsprechend habe ich dann den Führerschein für Küste und für Binnengewässer gemacht. Das heißt, ich darf Boote steuern im 3-Meilen-Bereich eines der Küste und eben auf Flüssen. Und ich habe auch Funkzeugnisse, das heißt, ich dürfte auch Funkgeräte bedienen im Binnenbereich und im Small-Range-Bereich, also im Küstenbereich. Aber das ist alles so lange her, dass ich mich das nicht mehr trauen würde. Mhm. Ich habe den Führerschein gemacht, ich habe die Fahrstunden genommen, ich konnte die Seemannsknoten, ich konnte die Boote steuern, ich konnte alle Verkehrszeichen. Ich habe das auch sehr gut gemacht, aber ich habe seitdem nicht mehr benutzt, dieses Wissen. Und also ich könnte jetzt rein theoretisch im Urlaub sagen, komm, wir mieten uns ein Hausboot für eine Woche und fahren damit irgendwie durch die Niederlande oder so. Ich würde es, also die Berechtigung hätte ich, aber ich würde es mich echt nicht trauen.
Das wäre meine Frage gewesen, ob du dich das wirklich trauen würdest.
Also ich würde es machen, wenn ich vorher nochmal Fahrunterricht nehmen würde. Also ich würde nochmal irgendwie in eine Fahrschule gehen und nochmal ein paar Stunden nehmen. Dann würde ich mich das durchaus trauen. Aber so jetzt aus dem Stand, ich habe halt seit 15 Jahren oder so kein Boot mehr geführt. Und also Ruderboot würde ich mir jederzeit zutrauen. Außenborder würde ich mir auch noch zutrauen, aber so größeres Schiff mit eigener Maschine, also nicht mit Anklemmmotor, sondern mit fest installierter Motor und Schraube und so weiter, boah, nee.
Nee, verstehe ich gut.
Ein Boot fahren ist nämlich wirklich ganz anders als ein Auto.
Hat keine Räder, damit fängt es schon mal an, ne?
Fängt damit schon mal an, wenn du beim Auto auf die Bremse trittst, dann bewegt es sich nicht mehr. Wenn du beim Boot den Gang rausnimmst und abbremst, bewegt sich das blöde Ding aber immer noch weiter.
Ja, Schiffe haben halt den Nachteil, dass immer Aquaplaning ist.
Ja, genau das. Wenn du beim Auto lenkst, hast du eine unmittelbare Antwort. Also das Auto reagiert ja unmittelbar auf deine Lenkbewegung, das Boot nicht. Das Boot reagiert zeitversetzt. Mhm. Und du musst beim Boot halt immer kalkulieren, wie viel Fahrt mache ich gerade,
ja.
Wie viel Fahrt mache ich über Grund, also fahre ich mit der Strömung, fahre ich gegen die Strömung. Und wenn du gegen die Strömung fährst, musst du die Kraft der Strömung ja negativ auf deine eigene Fahrt einplanen. Also du musst du musst damit planen, dass du A, abgetrieben wirst, weil du dich in eine Richtung bewegst, in die das Wasser sich bewegt. Mhm. Das musst du kompensieren und wenn du zum Beispiel eine Route planst, musst du halt auch kalkulieren, auf welchen Wegstrecken du zu Berge fährst, also gegen die Strömung.
Ja.
Und das sind die Zeiten, in denen du deutlich mehr Benzin oder Diesel verbrauchst. Das musst du halt auch berücksichtigen bei deiner Routenplanung und so weiter. Mhm. Und dann kommen noch Fahrwasser und dann kommt Etikette und Verhalten an einer Schleuse. Und ich erinnere mich daran, dass ich gelernt habe, wie man funkt, dass man zum Beispiel dreimal den Bootsnamen sagt und auch zweimal den Namen der Station, die man anfunkt.
Candyman, war das nicht so? Ja.
Ja, so ungefähr. Also wenn dein Boot Candyman heißt, würdest du dich so melden und dass da Funketikette herrscht. Und dann haben wir irgendwann mal einen wassertreibenden Fremdkörper entdeckt und haben den dann pflichtbewusst gemeldet, damit er nicht irgendjemand anders mit seinem Boot draufkachelt.
Ja.
Und haben halt ganz korrekt diesen Funkspruch abgegeben, so Schleuse Hemeling, hier ist Sportboot so und so, melden bei Flusskilometer auf der rechten Seite zu Thale, befindet sich Fremdkörper im Wasser, bla bla bla. Mhm. Und dann kommt auf einmal auf dem gleichen Funkkanal ein anderes Boot dazwischen, ja, das ist ein großer Styroporklotz, bin ich vorhin drüber gefahren, ist nicht weiter schlimm. So viel zum Thema Theorie und Praxis, ne?
Ja, krass.
Ja, aber das war mein letzter unnützer Fakt. Ich habe Führerscheine, die ich nicht benutze und damit sind sie de facto unnütz.
Ich habe mal, auch in England, haben wir mal so ein Boot geliehen für einen Tag. Also hatte man so eine Kurzeinweisung bekommen zum Kurztest, damit man für den Tag das Boot über den Kanal steuern durfte. Also man musste über 16 sein und wir waren zu fünft. Zwei Eltern, ich und mein Gastbruder und die Gastschwester, die ein bisschen jünger war, die durfte sowieso nicht. Und wir sind alle vier durch den Test gefallen, die wir über 16 waren. Und dann endete da der Sonntagsausflug. Wir könnten unter Umständen enorm untalentiert gewesen sein.
Ja, aber die Fahrschulzeit, das hat schon Spaß gemacht. Also auch wenn ich danach nie wirklich Boote gesteuert habe und so, aber diese Fahrschule und auch zu lernen, wie das geht, das war schon cool. Das war interessant. Das würde ich auch nochmal machen, aber ich würde mir halt nie im Leben Boot kaufen. Was war denn das fünfte? Das ist keine Hilfe. Du hast nämlich nie bei Jeopardy teilgenommen.
Das ist richtig. Das war der Fakt. Ich habe nie bei Jeopardy teilgenommen.
Das ist auch was ganz Besonderes, weil...
Jeder bei Jeopardy teilgenommen hat.
Ich weiß es nicht mehr. Sorry.
Tom, da bist du in sehr guter Gesellschaft. Ich muss nämlich zugestehen, ich weiß es auch nicht mehr.
Ach Mensch, gut.
Und ich habe tatsächlich gerade überlegt, was ich beim letzten Mal noch erzählt habe und mir fällt es auch nicht mehr ein, weil ich keine Notizen gemacht habe zu der Folge. Deswegen würde ich einfach sagen, 5 ist eine ungerade Zahl, 9 ist eine ungerade Zahl und außerdem habe ich ja quasi noch mit reingebracht, dass ich der Queen mal die Hand geschüttelt habe. Das ist ja mindestens einen halben Fakt wert.
Und das stimmt, ja.
Das wird aufgerundet auf 10 und ich glaube, das passt, oder?
Ja, ich denke auch.
Und wenn mir noch einfällt, machen wir einen Deal, wenn mir noch einfällt, was ich beim letzten Mal noch erzählt habe, weil ich weiß es wirklich nicht mehr, dann erzähle ich das in der Aufnahme zu 5 Folge 26.
Und ich wollte gerade sagen, gut, jetzt haben wir diese Selbstbeweihräucherungsfolge gemacht, jetzt müssen wir das nie wieder tun, aber ist okay. Wenn es dir noch einfällt, dann erzähl es einfach noch.
Dann mache ich das als ganz kurzen Extrafakt bei 5.26.
Ja. Und 5.26 findet dann auch wieder im üblichen Format statt, das heißt, es geht um nutzloses Wissen und nicht um uns. Und,
genau.
Planung ist, sie erscheint im Januar.
Genau, aber jetzt sind wir 13 Tage vor Weihnachten zum Zeitpunkt der Aufnahme und danken euch für die wirklich, wirklich viele exzessive Hörerei im vergangenen Jahr.
Ja, für das ganze Podcast-Jahr sozusagen.
Und an der Stelle auch noch ganz besonders, muss man sagen, danken wir Peter. Der hat uns nämlich ein Geschenk geschickt. Und das müssen wir am Ende noch erwähnt haben. Wir feiern nämlich mit dem 25. Deswegen machen wir ja den ganzen Schrott hier, feiern wir ja Silberhochzeit. So. Und Peter hat uns ein wirklich tolles Geschenk geschickt, nämlich Tom und mir jeweils eine Grußkarte, eine Glückwunschkarte zur Silberhochzeit. Das finde ich ganz süß. Und er hat uns eine kleine 5 als Aufsteller geschickt. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Pokal. Und ich habe den bei mir im Regal stehen und er hatte den vor 2 Wochen noch im Wohnzimmer stehen und wir hatten Freunde zu Besuch und eine Freundin guckte den an und sagte, das ist echt traurig. Und ich sag, was? Und sie sagt, dass du wirklich ernsthaft einen Pokal zum 5. Platz auch noch präsentierst. Wer kriegt denn einen Pokal zum 5. Platz?
5. Platz ist schon fast wie so eine Teilnehmerurkunde.
Das ist richtig.
Ne? Ja, also auch von mir nochmal vielen Dank. Bei mir steht die silberne 5 auf meinem Trophäenschrank zwischen den ganzen SSP-Devotionalien, also den Postern unserer Live-Auftritte und den Totenschädel, den wir bei Folge 50 auf der Bühne hatten und so. Da habe ich ein Regal, wo auch meine 3 Fragezeichen-Bücher sind und da habe ich jetzt auch meine 5 stehen.
Ja, und ich habe gerade nochmal die Statistiken aufgemacht in unserer Podcast-App und wir haben tatsächlich im letzten Kalenderjahr, also in diesem Jahr, 29.800 Downloads gehabt.
Wow.
Auf unseren Podcast.
Das sind, wenn man bedenkt, dass wir so 11 Folgen rausgebracht haben.
Ja, ist das ziemlich toll, muss ich einfach mal so sagen. Und wir sind insgesamt bei 48.000 knapp schon. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im Januar die 50.000 Downloads oder Hörer, Hörerinnen knacken. Und das ist ganz schön toll. Deswegen an dieser Stelle von mir und ich glaube, ich spreche da einfach mal für dich mit, Tom. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Und wir freuen uns auch 2024 wieder ganz viel nutzloses Wissen an den Mann und an die Frau zu bringen, ans Ohr zu bringen. So.
Vielen lieben Dank auch. Vielen lieben Dank für all die eingesandten Fakten, die wir jetzt noch nicht genutzt haben im Podcast.
Ja.
Auch da sind wir sehr dankbar für und auch das werden wir 2024 fortsetzen, dass wir da immer mal wieder Fakten, die ihr eingesandt habt, nutzt. Und wenn ihr jetzt noch eine tolle Idee habt für eine Geschichte, für einen Fakt, den ihr einem von uns beiden mitteilen wollt, damit er den anderen damit überraschen kann, dann haben wir dafür E-Mail-Adressen. Nämlich nutzlosertom@gmail.com und nutzloserjohn@gmail.com. Und da könnt ihr uns die Infos einfach mal hinschicken. irgendwie einen Recherche-Link oder irgendeinen lustigen Fakt, den wir selber dann noch weiter recherchieren können.
Genau.
Das hilft uns bei der Vorbereitung zu diesem Podcast nämlich auch enorm.
Das ist richtig. Einzige Ausnahme, wenn ihr Maike aus heißt und aus Hannover kommt, schreibt einfach nur Tom.
Ja, weil John glaubt euch nicht.
Du merkst, das Trauma sitzt, der Stachel sitzt tief, es blutet und es ist, ich muss einmal im neuen Jahr, ist es vergessen, bis dahin muss ich es noch einmal rausholen.
Ich habe übrigens neulich eine E-Mail bekommen mit einer Erinnerung an diese andere E-Mail-Adresse, wo drin stand, Maike, wir vermissen dich.
Ja, ich nicht so. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Bleibt gesund. Gerade geht wieder alles Mögliche um. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns höchstwahrscheinlich Anfang Januar.
Wir hören uns im Januar wieder. Schöne Weihnachten, guten Rutsch.
Tschüss.
Ciao.